Halleluja, danke. Danke, vielen Dank. Ja, ich genieße diese sanfte, liebliche, friedevolle Atmosphäre des Heiligen Geistes. Und ich denke, wir sind immer noch viel zu geschäftig und viel zu aktiv. Und nutzen zu wenig dieses Angebot Gottes einfach, wo er uns einfach lieb haben möchte, wo er uns zeigen möchte, wie sehr er für uns ist und dass wir wirklich von seiner Liebe leben und nicht von irgendeinem Pflichtgefühl oder von eigener Anstrengung oder irgendetwas. Und ich habe mir vorgenommen, weiß nicht, heute oder irgendwie in diesen Tagen jedenfalls, Ich werde versuchen, kürzer zu sein und wir wollen Zeit haben, hinterher einfach zu beten, zu reagieren und auch Zeit haben und das vertiefen einfach und da mutig tiefer hineinbegeben, einfach, dass Gott durch den Heiligen Geist uns dienen kann. Er hat ein solches Verlangen, weil er ein Vater ist, ein solches Verlangen, seine Liebe uns zu zeigen. Es reicht ihm nicht aus, dass wir nur daran glauben, sondern wir sollen sie so erleben, wie ich das vor einigen Wochen erlebt habe, wo so einige ganz gestresste Manager-Typen in einer Gemeinde waren und der Heilige Geist dann, weil ich sie ermutigt habe, er ist da, er will euch Gutes tun und das Joch Jesu ist sanft und er gibt eine leichte Last und jetzt wollen wir mal richtig alles ihm geben und so. Und dann kam der Heilige Geist und einige wurden so richtig Heilig Geist recycelt und man hat richtig gemerkt, wie der Heilige Geist alle möglichen Lasten erstmal von ihren Schultern runtergeschüttelt hat. Und ich glaube, das brauchen wir immer wieder, weil diese Welt so fordert. Also so fordert, schon im Normalen, im Natürlichen. Und dann wie viel mehr als Christ, wo wir ja doch gegen den Strom schwimmen, permanent. Ja, und wir brauchen diese Zeiten der Erfrischung. Wir sollten das einüben als Gemeinschaft in den Hauskreisen oder in den Versammlungen. Und dann aber noch viel mehr auch zu Hause. Kannst du dich erinnern, dass du in den letzten Tagen oder wenigen Wochen bemerkenswerte Begegnungen und Berührungen mit Gott gehabt hast, wo du sagst, oh, das war so schön, das war wunderbar, da habe ich alles für stehen und liegen gelassen, das war so wunderbar, ich mochte gar nicht schlafen gehen, weil Gott so bei mir war und das war so erfrischend, das war mir wichtiger als schlafen. Hast du so etwas in den letzten Wochen gehabt? Wenn nicht, dann bist du irgendwie an Gott vorbeigelaufen, denn Gott hat es wieder gehabt für dich, aber du hast Termine und vielleicht auch christliche Aktivitäten gehabt. Und es darf niemals sein, dass das zu kurz kommt, dieses Ausruhen beim Vater, diese persönliche, tiefe Gemeinschaft. Und Gott lädt uns dazu ein, immer wieder. Da können wir durchatmen. Und wenn wir da rauskommen, ja, so eine Berührung von Gott, auf einmal der Himmel ist viel blauer als vorher, wenn er blau ist, hier ist ja meistens Nebel, aber nehmen wir mal an, ja, der Nebel ist viel herrlich grauer als vorher, ja, und auf einmal siehst du wieder deine Kinder, du siehst wieder Dinge, die schon selbstverständlich gewesen sind, in einem ganz neuen Licht, ja, wenn wir vom Berge kommen, wir sehen die Dinge anders und wir sollten da wirklich immer wieder zurückkehren zu dieser Ruhe, das ist so wichtig. Okay, heute also dann wollen wir Apostelgeschichte 14 uns vornehmen. Das ist ein machtvolles Kapitel, wo wir wiederum so ein sehr anschauliches Bild so bekommen von der Gestalt des Evangeliums, welcher Art das Evangelium war, das sie damals gehabt haben und das Gott so dermaßen gesegnet hat. Und fast alle wichtigen Schlüssel zu Gottes Wirken, zu Gottes Herrlichkeit, zu der Kraft, die demonstriert wurde damals, ist eigentlich auch in diesem Kapitel enthalten hier. Wir sehen hier gewaltige Siege Gottes, wir sehen aber auch den Preis, der dafür bezahlt werden musste. Wir sehen Leid, wir sehen dieses es nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern das Reich Gottes wirklich zu bauen unter der Weisheit und Leitung des Heiligen Geistes mit Fasten und mit Beten und dieser Preis der Verfolgung und all diese Dinge, das ist alles hier drin enthalten. Wir sehen Zeichen, die Kraft der Zeichen und Wunder, das Wort Gottes, was in diesem Kapitel nicht betont wird, aber dafür ist halt nicht genügend Raum, um alles gleichmäßig zu betonen. Das ist der Name Jesu, Ja, aber das sind die Schlüssel in Apostelgeschichte. Der Name Jesu, das Wort Gottes, der Heilige Geist. Ja, und der Heilige Geist kommt dort, wo der Name Jesu seinen richtigen Platz hat, wo das Wort Gottes seinen richtigen Platz hat, wo Menschen unter seiner Herrschaft leben, wo sie ein Leben des Opferns und der Hingabe und der Heiligung leben. Dort kommt der Heilige Geist. Es reicht nicht aus, nur zu sagen, komm, Heiliger Geist, sondern das mag für einen Anfänger durchaus ausreichen, aber wir, die wir schon vielleicht Jahre oder Jahrzehnte Christ sind, Gott erwartet etwas anderes von uns, dass wir wirklich ihm Raum machen unter uns. Und all das ist hier in diesem wunderbaren Kapitel enthalten, was wir uns heute so an einigen Ausschnitten so anschauen wollen. Vielleicht lese ich mal die ersten Verse hier. Es geschah aber zu Ikonion, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und so redeten, dass eine große Menge sowohl von Juden als auch von Griechen glaubte. Die Juden aber, die nicht gehorchen wollten, reizten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen gegen die Brüder. Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der zu dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Die Menge der Stadt aber war entzweit, und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als aber ein heftiges Bestreben entstand, sowohl von denen aus den Nationen als auch von den Juden samt ihren Obersten, sie zu misshandeln, das war Paulus und Barnabas und dieses Team dort zusammen, sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie, als sie es bemerkten, in die Städte von Lykaonien, Lystra und Derbe und die Umgebung. Und dort verkündeten sie das Evangelium. Vielleicht erstmal diese Passage hier. Es wird hier gleich in dem ersten Vers gesagt, sie haben auf eine ganz bestimmte Art und Weise geredet und das Wort Gottes weitergegeben. Sie haben so geredet, dass eine große Menge von Menschen gläubig geworden ist. Und wenn wir das Wort Gottes studieren und wenn wir noch irgendwie ein bisschen Bodenhaftung haben, dann entsteht doch die Frage, wie haben die das gemacht? Wir reden heute auch viel. Aber wir reden so, dass sie in Scharen wegbleiben. In ungeheuren Scharen bleiben sie weg von uns. Und die hatten etwas, was wir nicht haben. Die haben so geredet, dass Menschen zu Jesus kamen, dass Menschen gläubig geworden waren, in großer Menge. Also das war nicht nur eine Handvoll oder so. Es wird hier nicht näher präzisiert, aber eine große Menge, das mögen wohl viele Hunderte oder vielleicht sogar Tausende gewesen sein, die berührt wurden von der Art und Weise, wie sie geredet haben. Und ganz sicherlich müssen wir davon ausgehen, dass es nur zu einem geringen Teil der Unterschied zwischen ihnen und uns darin bestand, dass sie wesentlich andere Dinge gesagt haben. Ich glaube schon, wenn wir das Wort Gottes studieren, dass sie andere Schwerpunkte gesetzt haben, als wir sie heute oftmals setzen. Das glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass das alles erklärt. Wir können ein sorgfältiges Bibelstudium machen und ein biblisches Verständnis vom Evangelium zurückgewinnen und wir können loslegen und dieses Evangelium verkünden und trotzdem werden wir nicht diese Art von Resultate auf Anhieb haben. Weil mehr noch, das klingt jetzt ein bisschen gefährlich, wenn ich das so ausdrücke, mehr als das, was wir sagen, ist entscheidend, ob Gott das bestätigt, ob Gott mit uns ist, ob eben dieses Siegel der göttlichen Bestätigung da drauf ist, so wie das dann auch hier in dieser Passage beschrieben wird, dass Gott Zeugnis gegeben hat. Gott selbst, der Himmel, hat dieses Wort bestätigt und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch die Hände dieser Verkündiger. Und ich glaube, es lohnt sich, an den Autor dieses wunderbaren Buches, den Heiligen Geist, der zur Hilfe herbeigerufene, so ist ja sein Name, Parakletos, er ist der zur Hilfe herbeigerufen. Wann hast du das letzte Mal beim Bibelstudium, beim Beten, bei der Anbetung den Heiligen Geist zur Hilfe herbeigerufen? Das ist sein Wesen, er kommt, wenn wir ihn herbeirufen. Und das bedeutet einen Akt der Demütigung, wo wir sagen, wir brauchen ihn unbedingt, wir können es ohne ihn nicht, wir brauchen ihn. Komm doch uns zu Hilfe, das zu tun, was wir ohne dich eigentlich gar nicht wirklich tun können. Wir können ihn einladen in unserem Bibelstudium und wir können daraus ein Gebet machen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel. Wenn Bibelstudium dazu führt, dass es Antworten gibt, wenn Bibelstudium nicht dazu dient, dass wir nur unser Wissen irgendwie vermehren, sondern dass wir auf diese Dinge antworten und dass wir mit viel Ehrlichkeit, viel Mut zur Wahrheit, diese Dinge nehmen und uns so verhalten, wie solche, die davon ausgehen, das ist wirklich so geschehen. Das ist Realität und das ist nicht nur da aufgeschrieben, sondern es ist der Maßstab Gottes. Und wir müssen Acht haben, dass wir an keiner Stelle in diesen Ausweg verfallen, dass wir irgendwie versuchen, die Verantwortung von uns wegzuschieben und sagen, ja, das war damals und ihr kennt all diese theologischen Salti oder wie die Purzelbäume, die man da macht, ja, man sagt, ja, da musste die Kirche gerade beginnen und darum hat Gott in besonderer Weise da irgendwie was dazu getan, was heute nicht mehr so notwendig ist, weil wir haben unsere theologischen Ausbildungsstätten, wir haben unsere Missionsstationen und Gesellschaften und wir haben die christlichen Krankenhäuser und sowas alles, ja. Und wenn man sich das alles fein so erklärt, es ist eben heute so, weil das der Wille Gottes so ist, ja, dann gibt es keine Notwendigkeit, tiefer zu graben, es gibt keine Notwendigkeit zur Veränderung, weil alles ist in Ordnung, der Wille Gottes geschieht, ja. Und wir wollen uns total hüten von dieser Art von Bibelauslegung, sondern wir wollen sagen, der Maßstab Gottes wird uns beschrieben in Apostelgeschichte. Und das, was hier als eine Begebenheit beschrieben wird, finden wir an vielen, vielen anderen Stellen in Apostelgeschichte auch. Und darüber hinaus an vielen, vielen anderen Stellen. Denkt einmal an die allgemeine Verheißung, die zu Pfingsten gegeben wurde, wo eigentlich zitiert wurde, diese Verheißung von Joel, der Heilige Geist wird kommen und dann werden die Gläubigen Träume und Visionen haben. Weissagen werden sie. Da ist also diese Dimension des Übernatürlichen. Das gehört mit zu uns. Und Gott will auf übernatürliche Art sein Reich bauen. Es reicht nicht aus, dass wir das mit unserem Verstand, mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Geldern, mit unserer Kraft irgendwie uns bemühen zu tun. Wir sollen arbeiten. Aber das Wesentliche muss Gott tun. Wir müssen uns abhängig machen von Gott und ihn suchen und diese Fragen stellen. Wie konnten sie so reden, dass große Mengen gläubig wurden? Und was ist der Unterschied zu mir heute? Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zum Volk Gottes heute? Es ist ja nicht nur du und ich, es sind wir ja alle. Wir sitzen ja alle in einem Boot. Wir haben ja nirgendwo Apostelgeschichte, Kapitel 29 oder Kapitel 35 in Mitteleuropa. Nirgendwo. Aber das soll uns nicht beruhigen. Das soll nicht dazu führen, dass wir sagen, naja, wenn es die anderen nicht haben, warum sollen wir es haben? Lass uns doch so vorangehen, dass wir sagen, Gottes Wort ist wahr und ich segne meine Brüder und Schwestern, aber ich für meinen Teil, ich will in der Normalität leben. Ich will haben, was Gott für normal findet. Das will ich haben. Und dann will ich es weitergeben und ich will, dass alle anderen, die mit denen ich in Berührung bin, einfach auch irgendwie da hineinkommen. Lass uns doch Pioniere werden, die sich aufmachen, in diesen Bereich, in diese Dimension des Geistes hineinzugehen und die dort forschen und graben und suchen und die alten, verloren gegangenen Schätze wiederheben. Dass wir sowieso geistliche Archäologen, so dieser Heinrich Schliemann, ja, hast du den mal von dem mal gehört, ja, der hat sogar das mit Hilfe der Bibel gemacht, ja, der hat geglaubt, dass die Bibel wahr ist und die Bibel sprach von irgendwelchen Städten und so weiter und er ging in die Wüste mit seiner Schaufel und hat diese Dinge aus dem Sand geschippt, ja, weil er vertraut hat, dass diese Angaben in Gottes Wort wirklich wahr sind und wir sind geistliche Archäologen, da hören wir Zeichen und Wunder und wir dürfen niemals erlauben, das durch die Brille unserer Kultur zu sehen. Niemals zu sagen, ja, in Afrika. Wir sind so Meister darin, das irgendwie immer woanders hinzuschieben. Ja, früher. Ich weiß, früher mein Opa, der war bei der Heilsarmee, da hatten sie auch Wunder. Ja, ich weiß, später, wenn die Erweckung kommt, dann wird man auch wieder Wunder. Wir sind so Meister im Wegschieben. Ja? Wir können uns das so schnell irgendwie überall so hinverteilen, aber hier und jetzt, Gott ist doch der Gleiche. Gott will etwas tun. Und natürlich, das kommt nicht von einem auf den anderen. Wir sind so weit ab von der göttlichen Normalität, dass es einfach ein Prozess ist der Wiederherstellung und wieder zurück in die Wahrheit und heraus aus eigenen Vorstellungen, heraus. Die Gemeinde sozusagen muss sich befreien wie von einem Panzer oder wie von einer Überlagerung von allen möglichen Einflüssen der Kultur. Unser Evangelium ist ganz stark von griechischer Philosophie durchsetzt. Und wir sind uns das fast nicht bewusst. Wir wissen gar nicht, was für eine Gefahr dieser Humanismus ist, was da eigentlich passiert ist im Laufe der Zeit und wie wir an die Bibel herangehen und welche Einstellung wir haben. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er kommt und dass er uns an die Hand nimmt, dass er uns entstaubt. Ja, wie so alte Fossilien, die müssen dann vorsichtig mit dem Hämmerchen bearbeitet werden und abgestaubt werden und abgebürstet werden, vielleicht ein bisschen vorsichtig so mit dem Sandstrahl oder irgendwie so. Und das muss der Heilige Geist mit uns auch machen. Wir sind eigentlich Fossilien, geistliche Fossilien. Und das Wunder ist, diese toten Knochen werden wieder leben. Das ist das Wunder. Die toten Knochen werden wieder leben. Es wird, obwohl keine Hoffnung für uns hat. Fragt mal die Leute draußen, ob sie noch Hoffnung haben, dass mal eine Gemeinde in Kraft und Schönheit und wahrer Heiligkeit kommt, die ein Lebensstil lebt, der anziehend ist für die Welt. Die haben keine Hoffnung. Aber Gott hat Hoffnung für die Totengemeinde und das Gemeine. Und deswegen sollen wir die auch haben. Und wenn er fragt, glaubst du, dass diese leben können? Ja, sie können leben. Es kann geschehen, dass der Geist Gottes wieder kommt und dass er uns entstaubt und recycelt und neu macht und einfach uns zurückbringt zu dem Anfang. Und eine gute Art, Bibelstudium zu machen, ist, wir nehmen einen Vers. Und wir fangen an, Fragen zu stellen. Und wir fangen an, dann diesen Vers zu nehmen und wir machen daraus ein Gebet. Wir lesen hier, sie redeten so, dass eine große Menge gläubig wurde. Und dann nehmen wir diesen Vers und sagen, Heiliger Geist, was bedeutet das? Wie müssen wir reden? Was für Menschen müssen wir sein, dass wir auch diese Gnade bekommen, dass wir so reden können? Und sicherlich werden wir das nicht auf irgendwelchen Rhetorikkursen lernen. Das hat nichts mit Rhetorik zu tun. Das sind nicht die Inhalte, sondern die Frage ist, ist Gott mit uns? Wie das eigentlich die Norm ist? Markus 16, 20, nach diesem herrlichen Missionsbefehl, ja, geht raus, verkündigt das Evangelium aller Kreatur, die Zeichen, die Folgen werden denen, die glauben, und dann wird alles beschrieben, was das Normale sein soll. Und Markus 16, 20, sie gingen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen. Und bestätigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Das ist, was wir wieder brauchen, dass wir nicht alleine rausgehen. Dass wir wie Mose werden. Dass wir sagen, Herr, wenn du nicht mit uns gehst, dann hat es keinen Wert. Wenn du nicht mit uns gehst. Ja, und wir sind so leichtfertig, wir machen einfach irgendwie unsere Sachen, unsere Programme und wir gehen einfach. Und wenn Gott mal hier und da segnet, dann ist es schon ganz toll. Aber lass uns da eine tiefere Abhängigkeit suchen. Sie gingen raus und predigten an allen Orten. Der Herr wirkte mit ihnen. Das ist, was wir wieder brauchen. Der Herr wirkte mit ihnen. Von Jesus heißt es, ich glaube, Apostelgeschichte 10, 38, er ging umher und hat wohlgetan und gesund gemacht, alle, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Gott war mit ihm. Und darum konnten diese Zeichen und Wunder in seinem Dienst geschehen. Und er hat gesagt, ich sende den Heiligen Geist und er wird mit euch sein. Und das ganze Evangelium ist in diesem Namen drin, Immanuel, Gott mit uns. Gott ist mit uns. Er ist nicht zu Hause und sagt, nun geht mal los in die Pampa, versucht mal irgendwo euch durchzuschlagen und irgendwo einen Menschen zu finden, den ihr überreden könnt. Nein, das ist nicht unser Auftrag. Gott hat gesagt, er will mit uns sein. Was sind die Bedingungen, dass Gott mit uns ist? Was soll geschehen oder was muss anders werden, damit Gott mit uns ist? Ich glaube, wir sind in einem Zustand, wo wir unser ganzes Leben Leben, unser Gemeindeverständnis, unsere Ziele, unsere Werte und Pläne, alles nochmal auf den Prüfstein stellen müssen, wo wir fragen müssen, was hat Gott wirklich gesagt? Und wo ist in diesem ganzen Plan mein Platz? Und was soll ich tun? Und was ist normal? Und was ist nicht normal? Ich glaube, dass dies eine Zeit ist, sehr, sehr viele Fragen zu stellen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn wir Fragen stellen, einige mögen das nicht, dass das Boot ein bisschen geschüttelt wird. Weil diese Fragen zu stellen heißt schon, ich stelle den Zustand, in dem wir jetzt sind, in Frage und sage, das ist nicht normal. Und da fängt es an, brenzlig zu werden. Da fängt es an, brenzlig zu werden für die, die gerne alles so hätten, wie es doch bis jetzt war. Und wenn Gott kommt und Gott Raum bekommt unter uns, es wird nicht so bleiben, wie es war. Es wird nicht so bleiben. Die Gemeinde wird total umgestaltet werden. Unser Verständnis, was Gemeinde bedeutet, wie wir im Alltag leben mit dem Herrn, es wird sich in den nächsten Jahren radikal umgestalten. Ich bin total überzeugt davon. Das bisherige Konzept von Gemeinde kann niemals ein Gefäß sein für Gottes Herrlichkeit, weil unser ganzes Verständnis einfach nicht genügt oder nicht entspricht dem Konzept, das Gott dort hat. Gott muss wieder mit uns sein. Und dazu ist notwendig, dass wir ihn suchen. Dazu ist notwendig, dass wir ihm erlauben, uns vorzubereiten, ihm erlauben, uns zu verändern, ihm erlauben, einfach ein tiefes Werk in uns zu tun. Das Wort Gottes konnte damals durch die Menschen so stark wirken, weil zuvor sie erlaubt haben, dass dasselbe Wort in ihnen wirkt. Gott kann nur in dem Maße, in der Kraft, in der Durchschlagskraft oder Überzeugungskraft durch dich und durch mich wirken. Nur in dem Maße, wie er zuvor Raum und Erlaubnis hatte, sein Werk in mir zu tun. Das Werk Gottes durch uns ist niemals tiefer als das Werk Gottes in uns. Du sagst ja, was meinst du mit Werk Gottes in uns? Ein Werk, wo Gott einfach tief geht und wo die innersten Dinge bloßgelegt werden, wo Gott uns losschneidet von den Dingen dieser Welt, von den verkehrten Motiven, verkehrten Zielen, verkehrten Ambitionen und all diesen Dingen. Hebräer 4, Vers 12 ist eins meiner Lieblingsverse. Habe ich bestimmt schon viele Male hier erwähnt, aber das muss jetzt wieder gesagt werden. Das ist mein Problem, wenn ich so viel unterwegs bin. Ich bin nicht mehr Pastor in einer Gemeinde und predige dort. Da weiß ich, wo ich bin, was ich verkündige. Aber ich reise und Gott gibt mir eine Botschaft und überall bringe ich dieselbe Botschaft. Ja, das ist mein Problem. Also wenn du das alles schon mal gehört hast, was ich gesagt habe, es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, was ich hier gesagt habe. Aber es kommt auch nicht drauf an, ah ja, kenne ich, Jalousie runter. Ja, sondern benutzt Gott es heute? Ist es heute scharf? Kann es heute an die Substanz, ans Eingemachte? Kann es heute sein Werk tun in mir? Und wir können eine Sache 100-mal hören und auf einmal hören wir. Und 99-mal haben wir es nur predigen lassen. So ganz wohlwollend, jovial, harmlos haben wir es so an uns vorbei predigen lassen. Aber dann bringen wir auf einmal unser ganzes Herz mit und wir erlauben, dass das Wort wirklich durch unsere Erwartung, durch unseren Hunger, durch unser Verlangen scharf wird und dann auf einmal kann es schneiden. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch. Das Wort Gottes hat die Kraft, durchzudringen. Das sehen wir in der Apostelgeschichte am Anfang, Apostelgeschichte 2, Petrus predigt und es heißt dort, es drang ihnen durchs Herz. Es drang ihnen durchs Herz. Heute dringt fast nichts durchs Herz, wenn wir rausgehen und predigen. Wir können noch so schön predigen, wir können noch so eine gute Lautsprecheranlage haben, aber es passiert trotzdem nicht viel. Und lassen wir uns doch nicht täuschen und sagen, ja, hier die Leute sind so weltlich. Die sind hier genauso weltlich oder in Lügen des Teufels über sich und über ihr Leben, genauso wie irgendwo anders auch. Und als Gott uns Waffen gegeben hat, er hat geguckt, wie weltlich können die Burschen sein in Aarau. Und er hat uns Waffen gegeben, die alle mal ausreichen. Er hat nicht gesagt, ich gebe euch Waffen, aber versucht ja nicht, die in der zähen Schweiz zu benutzen. Wenn Gott uns Waffen gibt, dann sind die ausreichend. Gott hat uns ausreichend in den Krieg geschickt. Das würde kein General tun, ja? Da kommt eine super Atommacht und Gott gibt uns ein paar Spaten und ein paar Knüppel oder so etwas. Er rüstet uns aus entsprechend der Waffenrüstung des Feindes und dann legt er noch oben drauf. Dann legt er oben drauf. Als Stephanus predigte, es heißt, es durchbohrte ihr Herz. Und wir können solche Stellen nehmen und sagen, Gott, wie arm bin ich? Wie arm bin ich? Bei mir durchbohrt nichts. Vielleicht ab und zu ein Schnarchen durchbohrt die Stille oder so etwas. Aber weiter nichts. Weiter passiert nichts. Herr, was ist da los? Und es ist nicht der Schuld desjenigen, der einschläft. Es ist meine Schuld. Da fehlt etwas. Wo ist das Feuer? Wo ist der Eifer? Wo ist das Wirkliche? Wenn Paulus geredet hat, er konnte stundenlang reden. Einer sitzt im Fenster, fällt runter. Der wird geheilt und danach denkt, oh Mann, das ist auch nochmal gut gegangen. Das ist ein Zeichen von Gott, wir sollen nicht so lange Gottesdienste haben. Nein, was passiert? Er redet bis zum Morgen weiter. Er redet weiter bis zum Morgen. Da war eine andere Erwartung, eine andere Salbung, eine andere Dimension. Da passierte in der Verkündigung etwas anderes, als was heute gewesen ist. Und das muss wieder zurückkommen. Und wie ich sagte, das Wort Gottes wirkt nach draußen durch uns, so tief, wie es in uns gewirkt hat. Also wollen wir lernen, unser Herz zu bringen. Das ist, was die Bibel sagt, zerreiß dein Herz, nicht deine Kleider. Auf Neudeutsch, sei nicht äußerlich irgendwie religiös, sondern lass es darauf ankommen, dass du in der Mitte deiner Existenz, wo deine Sicherheiten sind, wo deine Hoffnungen sind, wo deine Träume sind, deine Ziele sind, deine Motive sind, dass du in der Mitte deines Wesens getroffen wirst. Lass das zu. Das ist, wo das Wort anfangen kann zu schneiden, wo wir sagen, überführe mich Gott, wenn irgendwo etwas ist, was nicht so ist, wie du das haben willst, rede, überführe, zeige, korrigiere. Wie ist das mit meiner Art, wie ich zu meinen Kindern bin, wie ich zu meiner Frau bin, wie ich zu den anderen bin, wie ich auf der Arbeit bin oder dies oder das oder jenes. Überführe mich, zeig du mir, was du wirklich willst. Da muss etwas von uns, eine Bereitschaft kommen. Ja? Und dieser Selbstschutz, diese Selbstgerechtigkeit, die muss beiseite gelegt werden, damit das Wort Gottes sein Werk tun kann. Es ist scharf, es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Das ist, was wir brauchen. Seele und Geist muss geschieden werden in der Gemeinde. Wir haben zu viel Seelenpower. Wir haben zu viel wohlmeinende Leute, die in der Kraft ihrer Persönlichkeit versuchen, einen geistlichen Dienst zu tun, aber nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Das Wort Gottes muss das scheiden. Wir müssen sensibel werden. Ja, was ist wirklich aus dem Geist und was ist einfach menschlich? Und dann heißt es, das lesen wir lieber, weil ich diese Passage, Hebräer 4, lass uns einmal aufschlagen, diese kenne ich nicht ganz. Oh, da haben wir es. Oh, das ist so gut, das ist so gut. Durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, Hebräer 4, 12. Und jetzt 13. Ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Da ist so eine Power drin. Wenn das nur real wird, es wird Furcht des Herrn freigesetzt. Wir sind vor Gott mit unseren Dingen und wir können und wir sollen nichts verstecken. Und wenn wir die Furcht des Herrn suchen, wir wollen ins Licht, dann wollen wir auch nichts mehr verstecken. Wir sagen, Gott, tu dein Werk, deck auf, lass keine Grauzonen übrig. Wirke du tief, die Gedanken und die Gesinnungen des Herzens werden durch das Wort Gottes gerichtet. Und wir haben viel zu lange und viel zu viel intellektuellen Umgang mit dem Wort gehabt, indem wir einfach nur uns da hingesetzt haben und haben gesagt, ja gut, was kommt jetzt Neues? Was kann ich Neues erfahren? Was kann ich Neues lernen? Was kann ich Neues wissen? Ja, auch wenn wir die Bibel lesen, wir schauen so durch, wo gibt es irgendwie neue Gedanken? Wir brauchen nicht neue Gedanken, wir brauchen die uralten Gedanken, dass sie mal richtig, richtig lebendig werden. Das ist, was wir brauchen. Wir sind so entsetzlich abgestumpft. Und wir brauchen, dass diese uralten, einfachen Gedanken, dass sie wirklich lebendig werden, dass sie tief hineingehen in unser Herz. Und die Gedanken und die Gesinnung, das ist, wo deine geheimen Wünsche sind. Das ist, wo deine Ziele sind. Das ist, wo deine Motive sind. Da will das Wort ein Richter sein. Und nur wenn dieser Prozess gesucht wird und zugelassen wird, und das bedeutet Hingabe, das bedeutet Eifer, das bedeutet Hunger, das bedeutet Sehnsucht und sich die Liebe zur Wahrheit holen und schenken zu lassen, die Gott uns so gerne anbietet und dann ihn wirklich zu suchen und zu sagen, Gott, schenke mir einen Lebensstil der Buße, schenke mir einen Lebensstil der Umkehr, der Reinigung, der permanenten Reinigung. Die Herzen sind so hart, die sind so fest, die sind so imprägniert gegen Wahrheit, weil wir uns angewöhnt haben, so viel zu hören und nicht zu tun. Und je länger wir das tun, umso härter werden wir und umso selbstsicherer werden wir. Aber wenn wir verstehen, da ist der Punkt, wo Gott ansetzen möchte, dann können wir diesen Prozess auch wieder umkehren. Wir können wieder zurückkommen zu Gott. Wir können sagen, Gott, triff mich. Lass dein Wort sein, wie Jeremia sagt es, glaube ich, wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und hier ist mein Herz, das ist so uninteressiert an deinem Eifer, an deinen Plänen. Das fließt nicht mit, das ist nicht begeistert über das, was du in der Welt tust. Und wir haben solche wunderbaren Möglichkeiten, Informationen zu bekommen, was Gott tut in der Welt. Und wir sollten da drin leben, statt stundenlang uns die Nachrichten aus der Welt reinzuziehen, die alle total negativ sind. Lass uns wirklich Raum geben, einfach für Gottes Nachrichten, für all das Gute, was Gott tut unter den Nationen. Gott tut so gewaltige Dinge in der ganzen Welt und wir nehmen das und lassen das auf uns wirken und wir können immer das hören und darauf reagieren in der Weise, Gott, du bist hier der Gleiche. Nicht indem wir fliehen und nach woanders schauen und sagen, na wenigstens da funktioniert es, sondern das ist Gott, das ist mein Gott. Das ist, was er tun kann. Das ist, wozu er imstande ist. Und er wird auch hier in Mitteleuropa diese Festungen erschüttern. Er wird es tun. Aber es beginnt damit, dass er diese Festungen, die in der Welt sind, enttarnt und entlarvt in der Gemeinde. Wir haben deswegen keine Power, weil wir diesen Geist der Gleichgültigkeit, ich zuerst und ich will immer für mich alles haben, den können wir nicht brechen, weil er in unserer Mitte ist, weil er in unserem Leben ist, weil er in unserem Herzen ist. Das ist der Grund. Da ist zu viel Welt unter uns, zu viel Welt in unseren Herzen. Und ich rede jetzt nicht von deinem bekehrten Freund, der schon seit 4 Wochen nicht mehr im Gottesdienst war. Wir können so schnell immer, ja, ich kenne auch einen, der sieht ziemlich abgefallen aus. Mensch, wir sind die, die heißer werden wollen. Wir sind die, die näher zum Herrn wollen. Und es gibt andere Dimensionen der Nähe Gottes, als was wir bis jetzt haben. Es gibt etwas anderes, es gibt etwas Tieferes. Und wir wollen auf dem Weg sein, wir wollen unterwegs sein, Pioniere in dieses Land des Geistes. Und was wir suchen, wie die Verrückten, und wir sind bereit, alles dafür zu bezahlen, wir suchen ein Herz, das nur brennt für Jesus, das nichts anderes will als sein Leben hier. Und das ist mir egal, ob als Fabrikant oder als Hausfrau mit einem Haufen Kinder um die Schürze herum oder als Geschäftsmann oder als irgendetwas. Aber so zu leben, dass wir verstehen, was er will, dass wir verstehen, was er vorhat und dass wir das tun, was er von uns will, nicht was Menschen von uns wollen, nicht was wir denken, was wir tun sollen, sondern das, was er wirklich für uns vorbereitet hat. Nicht das Allgemeine, sondern wo wir wissen, dazu bin ich geschaffen. Das ist der Plan Gottes, das will er von mir, das will er in meinem Leben und das suche ich. Wir sind suchende Pioniere und wir wollen an diesen Punkt kommen, wo das, was wir singen, volle Realität wird. Amen. Nicht, dass wir da sitzen und bewusste Heuchler sind. Wir sind keine bewussten Heuchler. Das sind wir nicht. Aber ganz offensichtlich, zwischen einem guten allgemeinen Willen und der Realität sind noch Welten dazwischen. Das sind Welten dazwischen. Und wir suchen, dass der Heilige Geist Raum bekommt, dass er die Oberhand gewinnt, dass Herzen total durchdrungen sind von diesem einen Verlangen, nur für ihn. Nur für ihn. Wir wollen ihm gefallen. Halleluja, da wollen wir hin, dass wir ihn mehr lieben als unser eigenes Leben. Mehr lieben als unsere Bequemlichkeit. Mehr lieben als unsere Sicherheit. Und wenn das kommt, das wird die Art, wie wir unsere Zeit verwenden, wie wir unser Geld verwenden, wie wir unsere Kraft verwenden, radikal verändern. Aber nicht irgendwie, weil da ein neues, wir wollen jetzt mehr geben, Programm in der Gemeinde installiert wird oder irgendwie, wir wollen uns jetzt mehr engagieren für den Herrn, ja? Davon haben wir schon genug gehabt. Es hat alles nicht funktioniert, es wird auch nicht funktionieren. Es kommt aus einem veränderten Herzen, es kommt aus einem totalen Ergriffensein für Jesus. Wo wir so auf ihn sehen, dass wir wahnsinnige Dinge tun, dass wir Dinge tun, die einfach verrückt sind. Wo andere Leute sagen, also ich verstehe dich nicht, du hast doch früher alles so ruhig und so normal und so beschaulich und so nett gehabt und jetzt schuftest du dich da ab, was machst du da? Aber du sagst, das ist, wofür ich geboren bin. Das ist, was Gott von mir hat. Ich habe es manches Mal erlebt, wenn ich von Reisen wiedergekommen bin. Die sind so stressig gewesen und ich habe so viel auch schlimme Dinge erlebt. Habe ich schon mal erzählt, mein Auto wurde, mein schöner Passat Santana, zerschrotet. Ja? Einmal habe ich eins aufs Auge gekriegt. Nee, nicht aufs Auge. Auf den Mund habe ich gekriegt. Ich sah so furchtbar aus, wie ich nach Hause kam. Ich sah so furchtbar aus. Und ich hatte keine Gelegenheit, das zu nähen. Und das war alles hier aufgeplatzt, die ganze Lippen. Es sah so entsetzlich. Ich habe meine Frau telefonisch vorgewarnt, wenn ich komme, dass sie ja nicht sich erschrecken soll. Und ich bin's wirklich. Ja. Und manchmal ist es so stressig. Es ist so anstrengend. Ja. Und ich weiß immer nie, wie dieser Plan zustande kommt. Wir sind in einer Stadt und wir finden heraus, am nächsten Morgen sollen wir in einer anderen Stadt anfangen und zwischendurch bleiben nur noch ein paar Stunden und die Stadt zu schlafen, fährt man in der Nacht, die ganze Nacht quer durch das Land. Das ist Wahnsinn. Da kommst du da an, morgens unrasiert und fern der Heimat, ja, hast nicht geschlafen und zack, schon bist du irgendwie im nächsten Seminar und es ist manchmal so fürchterlich. Ich komme nach Hause und sage, jetzt ist Schluss. Wahnsinn. Nie wieder. Es ist so ein Affenstress. Und dann sitze ich zu Hause und dann denke ich, oh, wie hat Gott gewirkt? Und welche Wundertaten hat Gott getan? Und wie wurden Menschen berührt und verändert? Ich bin kaum zu Hause. Ich sage, oh Gott, schick mich wieder. Schick mich wieder. Schick mich wieder. Wenn die Liebe Gottes uns ergreift, wir sind bereit, verrückte Dinge zu tun. Wir sind bereit, einfach etwas zu tun, was weit jenseits eines behaglich, normalen, bequemen, bürgerlichen, charismatischen Lebensstils ist. Und das Evangelium ist eine Botschaft von Opfer, von Hingabe, von Loslassen, von Aufgeben. Aber nicht aus Pflicht, nicht aus Druck heraus, sondern weil wir nicht anders können, weil wir so von dieser Liebe Gottes da erfüllt sind. Das ist, was wir haben wollen, dass die Herzen einfach berührt werden von Gott, dass Gott sein Werk in uns tun kann. Und dann können wir Verse nehmen und wir können sie durchbeten und sagen, Gott, das ist die Wahrheit und das will ich haben. Was kostet es? Was braucht es? Was soll ich dafür tun? Vielleicht Gott wird sagen, du sollst fasten. Vielleicht Gott wird sagen, du sollst nachts wachen. Und dein Menschenverstand sagt, das geht doch nicht, morgen muss ich doch früh zur Arbeit. Aber wenn Gott Gott ist und wenn Gott sagt, du sollst wachen, du kannst 2 Stunden weniger schlafen oder in der Nacht aufstehen und einfach mit ihm zusammen sein und dann legst dich hin, schläfst nochmal am Morgen eine Stunde und es kann klappen, wenn Gott das sagt, es wird so sein. Ja? Aber wir müssen erstmal offen sein überhaupt für so etwas. Früher habe ich gesagt, ich brauche meine 8 Stunden Schlaf. Punkt. Darüber können wir nicht diskutieren. Aber wenn Gott mein Gott ist und wenn er ruft, ja, wie kann ich sagen, ich brauche meinen Schlaf, ruf ein andermal. Dann habe ich nicht verstanden, dass Jesus der Herr ist. Und ich glaube, wir können unseren ganzen Notstand, unseren ganzen Mangel, unsere ganze Lauheit reduzieren auf einen einzigen Punkt. Wir brauchen eine Offenbarung, dass Jesus unser Herr ist. Wir brauchen eine Offenbarung, dass er der König ist und dass wir in seinem Dienste sind und dass wir schon mit Haut und Haaren, mit unserem Leben, mit unserer Zukunft und mit allem, was wir haben, sind uns schon ihm gegeben haben. Wir brauchen nur darüber eine Offenbarung. Das ist alles. Hol uns aus unseren Träumen, hol uns aus unserem eigenen Denken heraus, Gott. Komm, du Geist der Wahrheit, das ist, was wir brauchen. Amen. Das ist unsere große Not, dass wir so viel irgendwie in Selbstverständlichkeiten leben, die überhaupt nicht in Übereinstimmung mit der Bibel sind. Und wir sehen hier auch die unausweichlichen Folgen eines solchen Lebensstils. Wir sehen hier, diese Art von Leben, wo das Leben die Worte deckt, wo das Leben einfach bestätigt das, was wir sprechen. Diese Art von Leben fordert Widerspruch heraus. Immer. Das war damals so und das wird heute auch wieder so sein. Wir leben nicht in einer toleranteren Gesellschaft als damals in Rom. Wenn das wirkliche Evangelium, was eine Botschaft von Kreuz und von Herrlichkeit ist, wiederkommt, wir werden genau so Widerstand haben wie sie damals. Wir sehen das bei Jesus, wir sehen das bei Paulus und wir sehen das auch heute bei anderen Männern Gottes. Wenn sie ihren Dienst tun, es geschieht immer derselbe Effekt, die Menge teilt sich. Das war bei Jesus so. Die einen waren dafür, die anderen waren total dagegen und dasselbe sehen wir bei Paulus. Und das ist die Erfüllung dessen, was Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, ein Schwert zu bringen. Das Evangelium bringt Frieden denen, die gehorchen, aber es wird auch immer solche geben, die nicht gehorchen und die werden sich, wie das hier so prägnant beschrieben ist, einfach erheben. Die Juden, die nicht gehorchen wollten, das ganze Evangelium kommt auf den Punkt, wollen wir gehorchen? Und wenn du dir das einmal auf der Zunge zergehen lässt, dann verstehst du schnell, dass unser heutiges Evangelium weit davon entfernt ist. Da ist nicht, Gott ist König, beuge dich, sei ihm gehorsam, sondern komm zu Jesus, der macht deinen Scherbenhaufen wieder ganz. Das tut er auch, aber unter der Bedingung, dass er eine bedingungslose Kapitulation bekommt. Er macht den Scherbenhaufen unseres Lebens wieder heile, ja. Aber das Hauptziel ist, ohne Jesus zu leben, ist verkehrt. Es ist Sünde, getrennt von Gott zu leben. Und deswegen müssen wir zurück. Wir haben da keine Wahl. Gott gebietet an allen Orten, dass Menschen umkehren. Gott gebietet, es ist ein göttliches Gebot. Nicht zu hören und zu reagieren, ist ungehorsam. Und die Juden, die nicht gehorchen wollten, oder hier eine andere Variante, das zu übersetzen, die den Glaubensgehorsam verweigerten. Das finde ich sehr stark ausgedrückt. Das ist das Evangelium. Es fordert einen Glaubensgehorsam. Wie würden wir uns verhalten?